Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Und guten Morgen, Markus.
Und wo erreiche ich dich?
Ich bin wieder zurück am altbewährten Ort.
Es ist schön, wenn Dinge bleiben, wie sie so sein sollten. Und es ist immer wieder Monaco Franze. Man merkt, wie viel Lebensklugheit da drin steckt. Ja, da steckt eine unheimliche Kontinuität drin. Ja, die schöne Szene in der Polizeikantine, weil das Essen ist immer anders, aber die Sauce ist immer gleich. Und die Sauce ist in dem Fall deine Kemenate.
Ja.
Richard, ich hatte vor ein paar Tagen eine sehr interessante Begegnung. Ich habe Keschrau Beros kennengelernt. Das ist ein preisgekrönter Podcaster. Ich kannte den auch, aber nicht persönlich. Und hatte unheimliche Freude an diesem Gespräch mit ihm, weil er erzählt hat, wie die arbeiten. Junger Kollege, die arbeiten sehr investigativ mit Hilfe von KI und Gesichtserkennung und so weiter. Und ist sozusagen derjenige, der hinter diesem Podcast steckt, die Spur zu Daniela Klette als erste aufgemacht haben. Ja? Ja. RAF-Terroristin der dritten Generation. Und die Frage, die sich seitdem auftut und vor der ja auch eine verblüffte Öffentlichkeit steht, ist, wie kann es sein, dass die Fahnder 30 Jahre nach einer Frau suchen, die dann ein kanadischer IT-Spezialist in 30 Minuten mit Hilfe von KI aufstöbert und findet. Und wir haben sozusagen das Für und Wider diskutiert. Ja, das wollen wir heute nicht weiter ausbreiten, weil Sebastian Fiedler auch da war, Kriminaler, ja, der jetzt für die SPD im Bundestag sitzt. Und er sagte, es ist gut, dass die deutsche Polizei an dem Punkt weniger darf als ein kanadischer Journalist. Weil der Weg sozusagen rein in einen Staat, der dann alles weiß und im Grunde so die schlimmsten George Orwell-Fantasien wahr werden lässt, der ist dann nicht weit. Mhm. Und es war aber eine denkwürdige Sendung auch deshalb, weil ein unfassbar origineller Satz gefallen ist. Er sagte irgendwann nämlich, vielleicht ist Daniela Klette einfach nur ihrem Boomertum zum Opfer gefallen,
ja,
weil sie nicht realisiert hat, dass man nicht für irgendein Vereinsfoto posieren sollte und lustige Tanzabende machen sollte, bei denen Bilder entstehen und so weiter, weil sie einfach in ihrem Boomertum, so hat das genannt, nicht geschnallt hat, dass die Welt in wenigen Jahren eine andere sein wird und wir mit Hilfe von mächtigen Werkzeugen wie KI dann plötzlich rausfinden können, nicht nur, wo das war, sondern auch ganz genau sagen können, wer das war. Und zwar egal, wie alt diese verschwommenen Fahndungsfotos sind. Das ist der Hintergrund. Und ich dachte, jetzt nachdem ein bisschen Zeit vergangen ist und auch sehr viel darüber berichtet worden ist, würde dich so gerne mal fragen, Jahrgang 64, ne?
Ja.
Wie du diese Zeit erlebt hast. Weil ich habe in meiner Südtiroler Kindheit, ich habe so ein paar ganz prägnante Fotos von mir, ja. Ich sehe dieses Foto von Hans-Martin Schleyer vor mir, ja? Dem Arbeitgeberpräsidenten, ikonografische Bilder. Aber was diese Atmosphäre, diese gesellschaftliche Atmosphäre der damaligen Zeit in diesem Land war, das ist mir natürlich völlig verborgen geblieben hinter den sieben Bergen. Und deswegen würde ich dich gerne mal fragen, als jemand, der auch ein paar Tage älter ist, wie hast du diese Zeit in Erinnerung?
Sehr intensiv. Also ich war 12 Jahre alt. Ich bin am Ende des deutschen Herbstes 13 geworden, 1977. Ne? Also die Zeit mit der Entführung von Hans-Martin Schleyer und der Lufthansa-Maschine nach Mogadischu. Und für mich war das sowas wie in mehrfacher Hinsicht das Ende meiner Kindheit. Ich kann das auch erklären. Ich komme ja aus einem linken Elternhaus und ich bin ja so sozialisiert, dass links gut ist und rechts böse. Das ist ja sozusagen ganz, ganz, ganz tief in mir verankert gewesen. Und die Linken, die ich kannte und die Linken, die mit meinen Eltern zu tun hatten, und das waren ja zu einem sehr erheblichen Teil eben Menschen, die links waren, das waren alle sehr, sehr nette Menschen, die Kinder aus Vietnam adoptierten und sich für das Gute einsetzten und gegen den Vietnamkrieg waren, die immer auf der Seite der Unterdrückten und der Schwachen waren. Und jetzt tauchen auf einmal Linke auf, die Morde begehen. Es ist ja nicht so, als ob es die ersten Linken in der Geschichte der Menschheit gewesen wären,
die Morde begehen.
Ja. Also Stalin hat deutlich mehr Morde begangen als die RAF. Er war aber bei uns zu Hause kein Thema. Also links war für mich die westdeutsche Linke. Ja, und das hatte mit dem Ostblock ja relativ wenig zu tun und mit den Verbrechen Maos und sowas alles. Das kannte ich als Kind auch alles gar nicht und kam auch nicht in meiner Welt vor, sondern links waren die Leute, die Progressiven, wie das bei uns zu Hause hieß, ne? Wie gesagt, die Kinder adoptierten und die sich für eine gerechtere Welt einsetzten. Ja, und die ein großes Herz für die Unterdrückten und Schwachen hatten. So, und die RAF-Terroristen sahen erstmal ganz anders aus. Das war schon mal sehr interessant, weil die Linken, von denen ich rede, die hatten lange Haare und die hatten Bärte. Mhm. Ja, und das war für mich der Inbegriff von vertrauenswürdige Personen. Ich würde sagen, für den allergrößten Teil der deutschen Bevölkerung war es genau umgekehrt.
Ja.
Aber ich wusste, Männer mit langen Haaren und mit Bärten, ja, die sind lustig und nett und die können gut mit Kindern umgehen. Und das war so völlig meine Erfahrung. Ja, mit denen hatte man Riesenspaß und mit denen war immer was los und so. Also genau das Gegenteil der sonstigen Klischees.
Ja, Entschuldigung,
die Terroristen ganz kurz, waren ein ganz anderer Typ von Menschen.
Für mich nur ganz kurz, weil du das gerade so schön beschrieben hast. In den Worten meiner Mutter, ja, wahlweise langhaarige Bombenleger oder Gammler, auch so ein schönes Wort, ja.
Und das war natürlich böse. Ja, die Begriffe kannte ich aus den Erzählungen meines Vaters, also mit Gammler und Bombenleger, stammt ja eigentlich aus dieser Zeit.
Genau,
ja, dass man also sagte, na, wer lange Haare hat und Bart ist Bombenleger. Und das ist natürlich deswegen unglaublicher Quatsch, weil wenn du dir Fotos von Andreas Bader anguckst, ja, und auch Christian Klar und so weiter, die sehen aus wie Jungmanager. Ja, die sehen überhaupt nicht aus wie Bombenleger. Die waren aber Bombenleger.
Mhm, genau.
Und es ist auch interessant, dass wir, wenn wir mit den 5 Kindern unterwegs waren, in einem alten VW-Bus, ein ausrangiertes Polizeifahrzeug.
Was heißt ein ausrangiertes
Polizeifahrzeug? Ja, also wir fuhren ein Polizeifahrzeug. Es gab oben noch Kabel, ja, nur das Blaulicht war oben nicht mehr drauf. Doch, das hatten wir nicht irgendwo geklaut oder so, ja, oder auf einer Demo mitgehen lassen, sondern die Polizei hat damals ihre ausrangierten Polizeifahrzeuge, die vorher grün-weiß waren, also der schöne alte Bulli-VW-Bus.
Den hattest
du. Die haben den umlackiert in Senfgelb. Der war unten senfgelb und oben weiß. Und wenn man diese Fahrzeuge sah, wusste man, das sind die ehemaligen Polizeifahrzeuge.
Und sowas hattet ihr?
Weil
natürlich kinderreiche Familie.
Kinderreiche Familie. Wir hatten, es gab was praktisch daran war, die hatten keine 2 Rückbänke, sondern nur eine Rückbank.
Und herrlich, für Kinder
die waren hinten und da wurde, wenn wir in Urlaub fuhren, wurden die ganzen Kartons mit Versorgung, wenn wir nach Dänemark gefahren sind, die kamen alle in diesen Fußraum und da drauf wurden Holzplatten gelegt und Schlafsäcke. Das heißt, wenn mein Vater eine Vollbremsung gemacht hätte, wären wir also alle da wie die Kegel durch die Windschutzscheibe geflogen und deswegen fuhr mein Vater auch nie schneller als 80. So,
aber
jetzt kann man sagen, was Harmloseres als diese vertrauenserweckende langhaarige Familie kann man sich gar nicht vorstellen. Und wir wurden im deutschen Herbst pausenlos bei all den Rasterfahndungen, es waren unheimlich viele, an die ich mich erinnere, Polizisten mit Maschinenpistolen und so, also richtig angsteinflößende Gestalten, immer wieder rausgewunken und kontrolliert. Dass die sich gedacht haben, Terroristen fahren mit 5 Kindern, ja, und so weiter durch die Gegend, ist natürlich totaler Schwachsinn.
Sah dein Vater denn so aus, optisch?
Ja, so sah er aus. Also er hatte jetzt nicht unglaublich lange Haare, aber relativ lange Haare und auch einen ziemlichen Vollbart.
Lustig.
Ja. Okay. Und ich meine, so sahen Terroristen ja überhaupt nicht aus, aber das war, wie du gerade an dem Beispiel Gammler und Bombenleger gesagt hast, das war aber das Feindbild der Polizisten.
Ja, so sieht's aus.
Ja, so stellten sich Polizisten Linke vor und zwischen Linken und Bombenlegern gab es da eben keinen Unterschied. Und ich habe das als bedrohlich empfunden, wenn die Tür aufgerissen wurde und Polizisten mit Maschinengewehren uns da gefilzt haben. Ich muss dir sagen, ich habe keine Angst vor Terroristen gehabt als Kind, ich hatte Angst vor der Polizei. Ich habe das als unheimlich bedrohlich empfunden.
Mhm.
Also wir reden jetzt über das Jahr 77. Ne? Ich hatte nicht grundsätzlich besonders viel Angst vor der Polizei und später auch nicht. Aber in dieser aufgeheizten Zeit.
Ich erzähle noch mal ganz kurz. Also ihr fuhrt da in diesem Auto dann und das Essen war sozusagen immer parat. Ja, ist ein Traum für Kinder. Ihr sitzt da hinten auf dieser einen Bank.
Nee, wir kamen da nicht dran. Nein, da waren Holzbretter drauf und da waren da große Säcke mit Nudeln und sowas alles drin. Also alles, was man so für die Verpflegung einer Großfamilie braucht, wenn man 4 Wochen nach Dänemark fährt.
Ja, ich dachte, ich hatte mir das jetzt so vorgestellt, weißt du, das ist lustig, im Polizeiauto, da kriegt so der Begriff sofortiger Zugriff eine ganz andere Bedeutung, ja.
Das stimmt,
Zur Keksdose. Wahnsinn.
Nee, in Süßigkeiten war bei uns sowieso nicht viel. Also wir sind ja diesbezüglich streng erzogen. Es ist ja nicht so, dass bei Linken immer alles verlottert war und dass sie alles durften und so. Also bei Linken war das so, die durften ganz andere Dinge nicht. Ja, habe ich auch schon sehr häufig in meinem Leben erzählt, was einfach die bürgerlichen, normalen Kinder alle durften. Ne, also zum Beispiel Fernsehen gucken, amerikanische Serien oder Cola trinken oder so.
Ich weiß, Väter der Klamotte, dein altes Trauma.
Väter der Klamotte durften wir gucken. Also es war zwar auch amerikanisch, aber irgendwie subversiv.
Das ist, ich merke das, kommt bei dir immer wieder durch. Ich meine, der wirklich autoritäre Knochen von uns beiden bist ja du.
Möglicherweise. Also ich würde zumindest sagen, ich bin tendenziell nicht ganz unautoritär erzogen worden.
Ja,
das ist richtig. Ja, das ist richtig. Na ja, gut, also zurück zum deutschen Herbst. Ja, also für mich war das eine große Irritation. Jetzt treten Linke auf in der Rolle von Mördern. Gleichzeitig erlebe ich eine andere Art von Irritation und die besteht darin, dass es einen kollektiven Hass, um nicht zu sagen regelrechten Wahn in der Gesellschaft gab. Ich erinnere mich an Gespräche aus der Schule. Was würdest du machen, wenn du dir ein Terrorist begegnen würde oder sowas alles? Also so ganz normale Planspiele unter Kindern. Mhm. Ja, weil allgegenwärtig, man musste das Gefühl haben, in diesem Land gibt es 1 Million Terroristen, die nichts anderes vorhaben, als sich an meinen Mitschülern zu vergreifen. Also es war eine Art von Massenhysterie und es entstand ein unheimlicher gesellschaftlicher Hass auf den Terrorismus. Was natürlich, wir reden ja immer so viel über die Spaltung der Gesellschaft. Damals hattest du eine ganz klare Spaltung der Gesellschaft. Eine überwiegende Mehrheitsgesellschaft, für die die Terroristen schlimmer waren als die Nazis. Mhm. Und einen kleinen Teil, der irgendwie nicht wusste, wie er sich dazu verhalten sollte, weil er ja eigentlich auch links war. Und weil er ein Argument für sich hatte. Und dieses Argument, was ich also damals häufiger gehört habe, war: Die Opfer des Terrorismus und besonders stellvertretend dafür Hans-Martin Schleyer, der Arbeitgeberpräsident damals, waren Nazis gewesen. Schleyer war SS-Mann gewesen.
Das ist interessant.
Hat eine Arisierung beigetragen, war in Tschechien gewesen, in Prag. Also man kann sagen, ein davongekommener Nazi, der anschließend eine Riesenkarriere in der Bundesrepublik gemacht hatte.
Wahnsinn.
Und bei Linken gab es so dieses Gefühl, ja, es erwischt hier nicht die Falschen. Das spielte damals, glaube ich, eine Rolle.
Das war das Bild.
So, wenn man mir natürlich sowas erzählte, dann hätte man ja sagen können, was ist das? Also ist der Terrorismus sowas wie der Versuch, Kriegsverbrecher und Antisemiten von früher irgendwie habhaft zu werden? Aber darin geht das ja nicht auf. Es gab ja offensichtlich auch politische Fantasien. Und eine der häufigsten Fragen, die ich meinen Eltern gestellt habe, war immer, was wollen die Terroristen? Ja, und das ist ganz, ganz spannend, weil das erste war, also ein politisches Ziel, was für eine Art von Staat Terroristen anstrebten, darauf habe ich nie eine Antwort gekriegt.
Mhm.
Also wie haben sich Andreas Baader und Ulrike Meinhof eine bessere Bundesrepublik vorgestellt? Außer, dass da vielleicht keine Altnazis mehr rumlaufen, aber die hatten doch irgendwelche politischen Wahnvorstellungen, wie das dann sein soll. Kommunistisch, sozialistisch, anarchistisch, ich weiß das nicht. Also es ist mir immer völlig unklar geblieben, worin eigentlich das Ziel bestand. Und irgendwann hat meine Mutter mir gesagt, worin das Ziel bestünde.
Mhm.
Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich habe das Gespräch noch plastisch vor Augen. Du siehst, wie sehr mich das damals beschäftigt hat.
Ja, total. Deswegen freue mich, dass ich da in Schwarze getroffen habe.
Und da haben sie gesagt, das Ziel des Terrorismus besteht darin, den Staat so weit zu provozieren, bis er sozusagen seine mieseste Fratze zeigt.
Um dann zu sagen, so seid
ihr
wirklich.
Um den Leuten klarzumachen, dass die Nazi-DNA, der Faschismus immer noch überall in Politik und Polizei und so weiter noch enthalten ist.
Mhm.
Das sei die Strategie. Wenn das die Strategie gewesen ist, dann muss man sagen, das ist bis zum kleinen Grad ja aufgegangen. Es ist ja schon so gewesen, dass der Staat enorm massiv reagiert hat. Nicht nur diese Rasterfahndungen, sondern viele andere Sachen auch. Sodass die Terroristen sich jetzt bestätigt fühlen könnten. Ja? Mhm. Ja, guck mal hier, guck mal, wie die auf uns reagieren. Da kannst du mal sehen hier, ne? Da kommt doch wieder der Faschist in dem und dem Polizeikommissar und in dem und dem Staatsanwalt und so weiter wieder hoch. Und das war dann diese ganz gruselig, wirklich gespenstisch gruselige Hochschaukelung einer Gewaltspirale, die also ein ganz groteskes Ausmaß angenommen hat.
Ich meine, wenn man in der Zeit nochmal zurückgeht, Richard, du warst 68, warst du 4 Jahre alt, ja?
Ja, oder 3,5.
So, da hat der Bundestag doch damals diese umstrittenen Notstandsgesetze verabschiedet.
Ja. Ne? Dass die Bundeswehr im Krisenfall eingesetzt
gegen die eigene Bevölkerung vorgehen kann, ne?
Ja.
So. Und damals wurden ja, das muss man ja mal verstehen, darauf hat der Historiker Robert Wolf dieser Tage in einem sehr interessanten Interview hingewiesen, damals wurden natürlich genau das laut, was du sagst, dieser Verdacht, oh, jetzt werden sie wieder faschistisch, jetzt geht es wieder los.
Und zwar der Staat noch durch etwas befeuert. Warum hat man denn 68 die Notstandsgesetze? Also ehrlich gesagt, die meisten Staaten haben Notstandsgesetze.
Mhm.
Ne, für den Fall eines Krieges zum Beispiel, Fall einer Pandemie. Ne, das steht auch in den Notstandsgesetzen genau. drin. Ne, also wenn jetzt irgendwie der totale Notstand ausbricht aus irgendeinem Grund, weil man vom überfallen wird oder weil eine Seuche ausbricht und so weiter. Aber der Grund, warum das 68 gemacht wurde, war die Angst vor den Studenten. Mhm. Denn in den Notstandsgesetzen steht genau das auch drin. Ja, also dass man die Angst hat, dass irgendein ein Mob, in dem Fall sogar ein akademischer Mob oder sowas, ja, einen Aufstand plant oder ähnliche Dinge macht. Das heißt also, die Generation, die im Dritten Reich, ich sag's mal ganz harmlos, sozialisiert worden ist, hatte vor der langhaarigen Studentenbewegung, was übrigens zahlenmäßig gar nicht so wahnsinnig viele waren, eine solche Angst, ja, dass man in dieser Situation die Notstandsgesetze verabschiedet hat. Mhm. Und das wiederum war für diese langhaarigen Studenten, ja, und für die Linke der Beweis dafür, dass sich an der DNA des Staates offensichtlich nicht allzu viel verändert
genau,
hat, dass die Bundesrepublik also nicht liberale Demokratie ist, sondern dass es eine Frage der Zeit ist, bis der Faschismus in Deutschland wieder sein wahres Gesicht zeigt. Das war, sagen wir mal, die Beschreibung der Ausgangssituation. Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage, was daraus wurde.
Genau.
Also als meine Eltern sahen, mit welcher Kälte, ja, der Tod auch von anderen, von den Fahrern zum Beispiel, ja, in Kauf genommen wurde. Also die Leute, die Dienstwagen der Leute auf die Attentate verübt wurden, genau. gefahren haben, wie ein völlig harmloser kleiner Soldat umgebracht wurde, weil man an irgendeinen amerikanischen Oberbefehlshaber ran wollte. Also diese Art, in der man wirklich skrupellos über Leichen ging. Das war nun etwas, was ich mit dem, was wie die westdeutsche Linke eigentlich war, nicht mehr vertrug. Das war es, irgendwann war dann Schluss. Ja, dann kann man sagen, man hatte die ursprüngliche Motivation, sagen wir mal, ambivalent verstanden. Aber die Mittel, die der Terrorismus dann einsetzte, das Ausmaß, das das annahm. Und ab einem bestimmten Punkt ernährte die Gewalt die Gewalt. Man musste ja dann Banküberfälle machen, um in der Illegalität zu überleben und so weiter. Und irgendwann setzte ja auch eine Gewaltspirale ein, wo also die Mittel den Zweck maßlos überwucherten. Zumal der Zweck, wie ich ja vorhin sagte, ohnehin nicht klar war. Was wollten die Terroristen denn inhaltlich? Das war ja sowieso eine riesen dunkle Wolke. Da konnte man sich ja ohnehin nichts drunter vorstellen. Und was immer das gewesen ist, es war mit Sicherheit nichts Ausgegorenes und es war mit Sicherheit totaler Quatsch. Mhm. Und das wurde dann eigentlich immer gruseliger.
Also die Idee, ne? Also wenn du Notstandsgesetze sagen, da gibt es diese Angst, die Bundesrepublik fällt wieder zurück in diesen alten NS-Staat, in diese alten Reflexe. Und ich sag mal, war ja alles nicht lange her, ne? War ja, ja. In Wahrheit ein Wimpernschlag vom Krieg entfernt. Und da machen Menschen diese Gesetze, die selber eine NS-Vergangenheit haben, zu einem sehr guten Teil.
Ja, also zumindest dürften sie mit daran beteiligt waren und wurde auch von solchen Leuten natürlich auch begrüßt. Es gab sicherlich viele in der Bevölkerung, die das gut fanden. Es ist so, die langhaarigen Linken, ja, das reichte ja schon, wenn die Haare bis zum Kragen gingen. Ne? Da war man ja eben schon Gammler und so weiter und Bombenleger und so. Die sahen in den Notstandsgesetzen den ersten Schritt in den Faschismus. Und die Notstandsgesetze gemacht haben, sahen in den langhaarigen Linken den Versuch einer Art Kulturrevolution wie in China. Ja, also Kiesinger, der damalige Bundeskanzler, hat diesen berühmten Satz gesagt, ich sag nur China, China, China. Ja, also die hatten Angst, dass in Deutschland alle Dämme reißen und dass hier irgendwie ein ganz gruseliger kommunistischer Terrorstaat entsteht. Mhm.
Muss man einmal kurz erklären, ne? Kiesinger, Bundeskanzler, ich glaube 66 bis 69,
ja.
Der damals die erste, sozusagen für jüngere Vergangenheit war das
Große Koalition.
Stichwort Angela Merkel, ja, Große Koalition, das war das Normal. Damals war das die große Ausnahme, ne? Der hat die erste große Koalition angeführt.
Genau, und Kiesinger hatte auch eine Nazi-Vorgeschichte. Er war in nicht allzu bedeutender Position in Goebbels Propagandaministerium angestellt gewesen.
Ja,
ich meine, man kann sich vorstellen, was er aus der Sicht junger Leute gewesen ist.
Eben, das meine ich. Und deswegen finde ich es so interessant, mal in diese Köpfe reinzugehen und nur um das auch klarzustellen, ne? Ich würde da einfach gerne was verstehen. Ich habe kein Verständnis dafür, genauso wenig wie du auch.
Ja.
Und ich, das heißt, auch bei deinen Eltern, Richard, ist das dann gekippt?
Also meine Eltern waren natürlich nie in dem Sinne Sympathisanten, dass sie gesagt haben, Terroristen sind großartig. Ja, sondern meine Eltern haben das aus starker Distanz gesehen und haben aber beides bedrohlich empfunden. Also sie haben sowohl den Terrorismus für einen Irrweg gehalten, ja, und wollten auch mit Mördern nichts gemein haben, wie sie aber auf der anderen Seite die Reaktion des Staates, wie man das als Linker damals interpretierte, ja, die Gefahr eines heraufdämmernden Faschismuses in der Art, wie der Staat sich benahm, der sich ja in der Tat damals auch über einige rechtsstaatliche Grenzen hinweggesetzt hat, wie auch heute allgemein bekannt, das fanden die auch gefährlich.
Weil du das gerade kurz ansprichst, Richard, vielleicht einmal kurz in Klammern. Ich habe dieser Tage mehrere Interviews mit Gerhard Baum gelesen. Schöne Grüße an der Stelle, der damals als Bundesinnenminister und auch als Staatssekretär.
Einer der ganz großen, großartigen deutschen Politiker.
Kann man einfach mal so sagen, ne?
Muss man einfach mal wirklich so sagen.
Ja, finde ich auch. Ja. Der, ich weiß noch, da war der schon über 90, da hat er mir erzählt von Nawalny. Und ich sagte, was haben Sie mit Nawalny zu tun? Der meinte, ja, den treffe ich immer wieder mal in Moskau und anderswo. Da ging das noch. Der war global unterwegs in Sachen Menschenrechte, ja, immer, und ist er eigentlich immer noch. Ja. Und ich denke oft, also einfach jetzt jenseits sozusagen aller politischen Einstellungen und so weiter. Aber dieser Mann in seiner ganzen, in seinem ganzen Drang, immer weiter irgendwie tätig zu sein, zu wirken, was zu bewegen. Jetzt mit über 90 Jahren. Das ist ein echtes Vorbild.
Absolut.
Ein echtes Vorbild. Absolut. Ja.
Also ich erinnere mich mal an einen sehr langen Abend mit Burkhard Hirsch, einem anderen sehr bedeutenden Liberalen, genau, und mit Gerhard Baum. Also sehr beeindruckend.
So, und Gerhard Baum, mit dem habe ich mal gesprochen über Stammheim. Und der sagte damals, wir haben Dinge gemacht, und das war auch sozusagen ganz offiziell vom Bundeskanzler auch abgesegnet. Helmut Schmidt hatte damals dem Staatsminister Hans-Jürgen Wischnewski, ne, der im Deutschen Herbst eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, gesagt wortwörtlich, du hast jede Vollmacht, und wenn es notwendig erscheint, dann reicht, Achtung, diese Vollmacht sogar über das Grundgesetz hinaus. Das muss man sich mal klar machen. Und das führte dann dazu, dass zum Beispiel in Stammheim, dieses berühmte Gefängnis, wo ja Andreas Bader und Gudrun Enslin und so weiter, Kraspe, wo die alle eingesessen haben,
Kraspe, genau, ja.
So, und sich dann später auch umgebracht haben, die wurden dort abgehört in ihren Zellen. Und die Gespräche auch mit ihren Anwälten wurden abgehört. Und ich meine mich zu erinnern, dass der damals zuständige Richter, der das letzte große Verfahren dann geführt hat, dass der selber darüber entsetzt war und sagte, das hätte ich nicht für möglich gehalten in meinem eigenen Land, dass wir so etwas machen. Also es muss möglich sein, dass ein Beschuldigter, ein Gefängnisinsasse, ein Angeklagter, dass der vertraulich mit seinem Anwalt spricht. Und man denkt dann irgendwie, gut, also jetzt stellt euch mal nicht so an. Aber wenn du das mal durchdenkst, was das eigentlich für eine großartige Sache ist und was für eine Errungenschaft eines Rechtsstaates, dass das möglich ist. Egal,
aber der Staat
du bist und was du gemacht hast und wessen du beschuldigt bist.
Der Staat setzt das außer Kraft oder zumindest teilweise außer Kraft, wenn er das Gefühl hat, er steht mit dem Rücken an der Wand. Und die Fehleinschätzung, und das wird ja auch von sehr, sehr vielen Protagonisten des deutschen Herbstes heute eingeräumt, die Fehleinschätzung in der damaligen Zeit bestand darin, dass man tatsächlich glaubte, mit dem Rücken an der Wand zu stehen. Die Bundesrepublik Deutschland 1977 stand nicht mit dem Rücken an der Wand. 99% der Bevölkerung haben den Terrorismus abgelehnt. Die Gefahr eines Regierungsumsturzes, eines gewaltsamen Umsturzes oder einer millionenfachen Nachahmerschaft, alles das hat zu keinem Zeitpunkt bestanden. Der Staat hat, wie heute allgemein bekannt ist, deutlich überreagiert.
Genau, ja, das sagen viele
Leute,
Historiker,
die auf ihre Art und Weise ebenfalls überreagiert haben, nämlich indem sie zu skrupellosen Mördern geworden sind.
Genau.
Aber wir reden über relativ wenige Leute, und es bestand natürlich zu gar keinem Zeit die Gefahr, dass der Staat jetzt irgendwie kippen würde oder dass die begeistert von irgendjemand empfangen wurden. Es war ja genau das Gegenteil der Fall. Es gab einen ganz, ganz breiten kollektiven Hass auf den Terrorismus. Ja, das waren die Feindbilder der deutschen Gesellschaft schlechthin. Von denen ging jetzt nichts Verführerisches in irgendeiner Form aus. Mhm. Ja, aber der Staat hat dadurch, dass auch führende Protagonisten des Staates im Kreuzfeuer standen, ne, wirklich also im Kreuzfeuer, also das Zielfernrohr auf sie gerichtet war, Ja, natürlich eine nackte Panik.
Gerhard Baum auch.
Gerhard Baum auch. Und der Sohn von Helmut Kohl, einer der beiden Söhne, hat mir mal ausführlich erzählt, wie das war in der Zeit des deutschen Herbstes, wo er natürlich nur mit Polizeischutz in die Schule gehen konnte und er eigentlich über die Zeit, wenn wir sagen 75 bis 77 oder sowas, ja, in latenter Todesangst verbracht hat.
Genau.
Ja.
Genau. Monika Hohlmeier hat mir das auch mal erzählt. Tochter von Franz Josef Strauß. Erinnerst du dich an diesen Schlachtruf? Buback, Ponto, Schleier, der nächste ist ein Bayer.
Ja. Naja.
Das war einer dieser Übel und die Leute wussten, dass sie akut bedroht sind. Würde ich gerne noch mal was anderes fragen, Richard, weil das vorhin schon gefallen ist, das Stichwort. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, weil ich weiß, dass es auch in deinem Leben eine große Rolle spielt. Vietnam, der Vietnamkrieg. Mhm. Seit Mitte der 60er kämpfen amerikanische Soldaten sozusagen auf der Seite von Südvietnam gegen den kommunistischen Norden.
Ja.
Ja? Und jeder, der sich sozusagen damals als links begreift in dieser Zeit, muss sich ja in irgendeiner Form dazu verhalten.
Ja.
War das sozusagen neben der ganzen NS-Vergangenheit dieses Landes, war das sozusagen das zweite große Thema, der zweite große Motor für das, was da passiert?
Ganz, ganz unbedingt. Also das glaube ich. Also man muss sich ja vorstellen, also der Vietnamkrieg, wir müssen die Geschichte nicht lange erzählen, war eigentlich, nachdem die französischen Besatzer 54 besiegt worden waren, war es in Vietnam zu einem Bürgerkrieg um Land gekommen.
Genau.
Das heißt, die Großgrundbesitzer, die vorher mit den Franzosen paktiert hatten, denen gehörte das Land und den Kleinbauern gehörte nichts. Und die konnten ja nicht ahnen, dass die in der großpolitischen Situation des Kalten Krieges zwischen der Sowjetunion, die auf der Seite dann der Kleinbauern sich engagierte, ja, und für Ho Chi Minh war, ja, das war sozusagen der Guru, der Führer des Vietcong, also der sogenannten Volksbefreiungsarmee. Und auf der anderen Seite die Amerikaner Angst hatten, dass wenn Vietnam kommunistisch wird, nach der Domino-Theorie immer mehr Länder kommunistisch werden.
So. Die Domino, ne?
Ja.
Die Dominante, Domino-Stein fällt ein.
Fällt ein nach dem anderen und dann werden die alle kommunistisch und irgendwann leben wir in einer kommunistischen Welt. Das war das Bedrohungsszenario, weswegen die Amerikaner sich in Vietnam, wie man es so freundlich immer nennt, engagiert haben. Und zwar erst nur mit Militärberatern und dann ist man Stück für Stück, man hatte ja nicht von Anfang an vor, einen Krieg da zu führen. Ja, man wollte ja eigentlich nur die südvietnamesische Regierung stützen und wie das dann so ist in solchen Verläufen, man wurde immer tiefer und immer tiefer hineingezogen, bis das enorme Desaster des Vietnamkrieges mit mutmaßlich 2 Millionen toten Vietnamesen und dem Einsatz von allem, was es gibt, also Napalm, Dioxin, chemische, biologische Kampfstoffe, die man da ausprobiert hat. Gruseligst. So, und jetzt kommt Folgendes. Die Bundesrepublik Deutschland steht auf der Seite der USA. In einem Krieg, wo man eigentlich nicht auf der Seite der USA stehen kann. Und der sozialdemokratische Kanzler, Willy Brandt später, steht auch auf der Seite der USA. Warum? Weil er zu diesem Zeitpunkt seine Ostpolitik vorantreibt. Und wenn er sich in diese Kalten Kriegsfrage gegen die Amerikaner stellen würde, ja, dann würde er sozusagen jeden Kredit in den USA verspielen. Das heißt, er musste sowieso hoffen, dass die Amerikaner in Bezug auf die Ostpolitik, also im Vertrag in Warschau und in Moskau und so, dass sie dass sie ihn das lassen. Ja, deswegen musste er unbedingt zeigen, dass er ein guter Verbündeter der Amerikaner ist. Sein eigener Sohn, ja, hat ja gegen den Vater aufbegehrt und ist da auf Demos gegangen und so weiter, was dann die Bild-Zeitung reichlich ausgeschlachtet hat und Willy Brandt eine Menge Schwierigkeiten eingehandelt. Was ich damit sagen will, ist, die Bundesregierung steht in diesem fürchterlichen Krieg, ja, loyal oder schweigend auf der Seite der Amerikaner. Das wird aber von den jungen Menschen, die dann die Bilder sehen, ab 68, ab der Tet-Offensive, sieht man diese Bilder im Spiegel und im Stern. Ja, im Fernsehen werden sie sehr, sehr lange nicht gezeigt. All diese berühmten Bilder eben von all den Gräueltaten. Und fragt sich, das kann doch nicht sein, ja, dass wir dahinter stehen. Und dadurch entsteht natürlich auch nochmal ein enormes Misstrauen der jungen Leute gegenüber den Regierenden, ja, gegenüber der Elterngeneration und den Regierenden. Plötzlich gibt es da einen ganz, ganz großen Riss. Diese junge Generation, das ist auch wichtig, ist anders als die alte Generation mit einem positiven Amerika-Bild sozialisiert. Ja, mit Jeans und sie hört englische und amerikanische Musik und sie guckt Hollywood-Filme und, ja. Aber sie muss gleichzeitig Vietnam verarbeiten. Und wenn man sagt, dass hier die Guten, also unsere Freunde und Verbündeten, solche Gräueltaten machen und wir da weggucken, ja, und nichts dagegen machen, dann stimmt doch etwas moralisch nicht in dieser Gesellschaft. Das heißt,
da ist ein moralischer Konflikt plötzlich da, ja.
Und dieser moralische Konflikt und auch diese Entrüstung darüber. Ja, und das, dann kommen ja noch all die anderen Sachen dazu, dass wir da den Schah von Persien empfangen und hofiert haben, der ja auch ein schlechter Autokrat und Tyrann ist und so weiter. Und plötzlich das Gefühl, stehen wir eigentlich im welthistorischen Maßstab global auf der richtigen Seite.
Genau.
Und das ist dann sozusagen die zweite Abwendung der jungen Generation von der Elterngeneration, die zudem ja noch die problematische Nazi-Vergangenheit in den Knochen hat.
Interessant.
Und das erklärt die Radikalisierung.
Ja, okay. Und auch interessant, es gibt dann, glaube ich, 71 wurde dann, das sind dann, das ist genau das, was du gerade beschreibst, ne? Man kennt Namen wie Schleyer, wie später dann Alfred Herrhausen, Detlef Rohwedder und so weiter. Ja, können wir vielleicht auch gleich nochmal einen Satz darüber verlieren. Aber worüber eben keiner spricht, was man aber trotzdem mitkriegt, ist zum Beispiel die Ermordung eines einfachen Hamburger Polizisten. Ich glaube, 71. Mhm. Ist der erste. Der erste in dieser RAF-Anschlagsserie, einfach ein Hamburger Polizist, einfach umgebracht, weil er gerade stört.
Ja.
Und diese Brutalität, ich meine, ja, wenn du links bist, dann begreifst du dich ja auch sozusagen als Kämpfer für die Sache des sogenannten kleinen Mannes. Ja, das heißt, plötzlich geht's gegen deine eigenen
Leute. Die haben sich in ihrem Selbstverständnis mit den Guerilleros in der dritten Welt verglichen. Ja, die Terroristen haben sich verglichen mit Che Guevara, der auch getötet hat, und Fidel Castro, der auch getötet hat, und Ho Chi Minh, der auch getötet hat. Das heißt, gesagt haben, ja, Volksbefreiungsarmeen, ja, die müssen sowas tun. Die können sozusagen keine Rücksicht auf Verluste nehmen. Das ist jetzt Klassenkampf pur. Ja, das geht jetzt der Kampf der Schwachen und Unterdrückten gegen die Herrschenden. Das war das Bild, was da im Kopf ist. Ja, man sah sich da als Freiheitskämpfer im Weltmaßstab. Ja, und was macht man am Ende? Ja, man tötet einen Fahrer, man tötet einen Polizisten. Ja, man glaubt, man hätte das Recht in Selbstjustiz darüber zu entscheiden, welcher ehemalige Nazi, ja, es nicht mehr verdient zu leben. Ja, man maßt sich an, die moralische Beurteilungsinstanz zu sein, prüft jetzt Politiker, Wirtschaftsverbandsfunktionäre darauf, was sie so im Leben gemacht haben, wofür sie stehen, und entscheidet dann willkürlich, ja, in einem kleinen Gruppengespräch darüber, ja, wer den Tod verdient hat. Aber das ist eine gruselig grausige Entgleisung mit aberwitzigen Folgen.
Ja, weil du das gerade sagst, Stefan Aust, der den Bader-Meinhof-Komplex geschrieben hat, ja, der sich wie wenige andere mit dem Thema auskennt, ja, der legendäre Spiegel-Chefredakteur, mittlerweile Welt-Herausgeber, der ja in den 60er Jahren mit Ulrike Meinhof, eine ganz zentrale Figur, ja, der Gründungs-RAF, gemeinsam gearbeitet hat. Mhm. Die war journalistisch tätig, die haben für Konkret geschrieben, ne? Ein linkes Magazin.
Ein ziemlich intellektuelles linkes Magazin, genau.
Mhm. Und Stefan Aust, den ich wirklich sehr schätze, weil es ist auch so ein Phänomen für mich. Ich weiß nicht, welche Gehirnbindungen dieser Mann hat, aber den kannst du fragen, was du möchtest, auch nachts um zwei, und selbst unter Alkoholeinfluss kann der dir jederzeit jedes Detail zu allen möglichen Komplexen lückenlos, perfekt und auch dann überprüfbar und verifizierbar runterbeten. Mhm. Das ist sensationell. Ja. Und der sagt, es gab sozusagen diese drei Generationen, ja, also die erste Generation Gründungs-RAF, die dann ja schon ab Anfang der 70er Jahre im Grunde im Knast sitzen. Mhm. Ne, da reden wir Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun
Enslin, Karl Raspe.
So, genau. Und dann die sogenannte zweite Generation, die dann eigentlich nur noch das Ziel hatten, die erste Generation aus dem Gefängnis rauszuholen. Genau. Ne? Und dann die dritte Generation.
Die ominöse dritte Generation.
Genau. Was ist das eigentlich? Er sagt, eigentlich waren das Killerkommandos eigentlich. Und man wusste teilweise gar nicht, warum die sich bestimmte Personen rausgepickt haben, um sie dann umzubringen. Das war eigentlich gar nicht klar.
Das ist ein ganz großes Geheimnis der deutschen Geschichte bis heute. Weil von dieser dritten Generation zunächst mal eigentlich kaum Namen und Gesichter bekannt waren. Und auch nicht mehr klar war, was eigentlich das Motiv ist. Aust hat das ja gut beschrieben. Also wir haben gerade eingekreist, was waren die Motive der ersten Generation.
Genau.
Das Motiv der zweiten Generation, Freipressen der ersten Generation. Das ist ein ganz klares Motiv. Was waren die Motive in den 80er, 90er Jahren der dritten Generation? Und weil daran so viel gezweifelt wurde und man sich gefragt hatte, warum hat man den Treuhandchef Detlef Rohwedder, warum hat man den umgebracht, warum wurde der Chef der Deutschen Bank Alfred Herrhausen in einem unglaublich brutalen, hochprofessionellen Attentat getötet.
Mit Sprengstoff auf einem Fahrrad.
Ja, mit TNT.
Platziert, ne?
Ja.
Und dann aber auch, also im richtigen Moment den Zünder ausgelöst und, das sagen Fahnder auch bis heute, deswegen, darauf spielst du an, ne, so hochprofessionell, weil keine Spuren.
Nee, man weiß bis heute überhaupt nicht, wer es gemacht hat. Und 1992 erschien ein Buch, was damals für sehr großes Aufsehen erregt hat und was ein Lieblingsbuch vieler Linker wurde. Ja, weil nämlich die Thesen, die da drin standen, haben den Linken sehr, sehr gut gefallen. 1992 erscheint das RAF-Phantom. Ja, zwei Journalisten schreiben das und sagen, diese dritte Terroristengeneration existiert nicht.
Ja, ich erinnere mich.
Diese dritte Terroristengeneration, da mögen zwar vielleicht ein paar vereinzelte Leute irgendwas gemacht haben, aber das ist aufs Allerengste verknüpft mit Verfassungsschutz und CIA und so weiter. Und man hat also, hätte dann den Terrorismus als Deckmäntelchen benutzt, ja, also mit gefälschten Bekennerschreiben, um Leute aus dem Weg zu räumen, die aus ganz anderen Gründen, ja, aus dem Weg geräumt werden sollen.
Unbequem waren.
Ja, ja, also man hat immer gedacht, bei Herrhausen deswegen, weil bei Herrhausen ist immer so ein untypisches, man denkt sich, wir sollen die RAF endlich mal an der Spitze der Deutschen Bank, jemand, der nicht dem klassischen Klischee des raffgierigen Bankers oder irgendwie sowas entspricht, sondern was ganz, ganz anderes. Ein Mann, der ein hochintelligenter, gebildeter, polyglotter Mensch, der sich Gedanken darüber macht, die dritte Welt zu entschulden. Ja, richtig. Also das ist
Revolutionär,
ja ein Revolutionär in dieser Szene gewesen. Warum sollte man ausgerechnet den töten? Und bei Rohwedder hat man gesagt, jemand, der Chef der Treuhand ist, der also diese ehemaligen Liegenschaften des Staates und der Stasi und der NVA und so weiter, der das verkloppt und unter den Hammer bringt, der hat natürlich mächtige Feinde. Ja, weil exakt, das sind natürlich ganz begehrte Sachen. Wer kriegt die Leuna-Werke oder wer kriegt dies und wer kriegt das und so weiter. Ja, das ist natürlich ein Metier, in dem nicht nur seriöse Bieter auftreten, ja, sondern ich will nicht wissen, welche dunklen Vereinigungen da alle ihre Krallen ausgestreckt haben. Und es ist klar, dass man gesagt hat, der hat auch viele andere Feinde. Die Frau von Rohwedder ist immer davon ausgegangen, dass es die Stasi war, die ihn umgebracht hat, weil er dabei war, das SED-Vermögen zu entdecken und zu beschlagnahmen. Also da gab es ja ganz viele Theorien und deswegen war dieses Buch damals so populär und die Linken fanden das aus einem Grund ganz toll, weil sie waren dann entlastet. Mit dieser dritten Generation der RAF konnte nun kein Linker mehr was anfangen. Also wer sollte den Mord an Alfred Herrhausen begrüßen, der kein Nazi gewesen war, der nicht mehr dieser Generation angehörte, ja, der sogar eine herausragende positive Persönlichkeit der deutschen Geschichte gewesen ist. Das macht keinen Sinn. Also wäre man ja aus allem raus gewesen, wenn man gesagt hat, da waren ganz andere Leute, denen der im Weg stand.
Klar.
Und deswegen ist das natürlich umso interessanter. Ein Jahr nachdem das Buch erscheint, 1993, ereignet sich Bad Klein. Ja, also kommt es zum Zwischenfall mit der Polizei. Holger Grams wird erschossen und Birgit Hogefeld in der dritten Generation wird festgenommen. Die aber dann auch nichts weiter irgendwie ausgesagt hat über die anderen, so dass man daraus jetzt nicht wesentlich schlauer geworden ist. Und so konnte sich eigentlich dieses Gerücht von der imaginären dritten Generation bis heute halten. Und das Spannende ist, dass mit dem Fall Klette, ja, jetzt auf einmal ein völlig neues Licht darauf fällt. Und man sich fragt, ja, können wir denn nicht mal, wenn diese Phantomtheorie falsch ist, können wir da nicht mal wirklich mal die genaueren Zusammenhänge erfahren? Stimmt das, was aussagt? Lauter kleine Gruppen, aber warum sind manche so wahnsinnig professionell? Ne, also dieser sehr, sehr professionell durchgeführte Mord an Alfred Herrhausen, wo man sich sagt, also was müssen das für Leute sein, die sowas können? Andere Sachen, also in dem Fall von Rohwedder ist ja in Düsseldorf erschossen worden, aus 63 Meter Entfernung mit einem Gewehr. Das ist etwas, was möglicherweise jeder Sportschütze hinkriegt und wahrscheinlich auch viele Jäger hinkriegen. Das ist jetzt keine.
Ist das so?
Ja, das ist so. Ich habe mich da fachkundig gemacht. Also ich habe einen Freund, der sich mit diesen Sachen ausgesprochen gut auskennt und der sagt, 63 Meter ist nichts Besonderes. Da bräuchte man also schon eine Entfernung von 400 Metern, um zu sagen, das kann nur ein ausgebildeter Scharfschütze gewesen sein. Aber trotzdem, dann gibt es ja immer diese ganzen merkwürdigen Umstände dabei, dass der also seine drei Patronen, die er da verschossen hat, dass er die da am Tatort liegen lässt, dass er da Zigaretten liegen lässt, was ganz komisch ist.
Genau.
Ja, also Ich meine, man ist da sicher zu zweit gewesen, als man den Mord gemacht hat, weil man auf einen Feldstecher zurückgelassen. Also warum nimmt man den nicht mit, schmeißt man den da ins Gras? Ja, der eine guckt durch den Feldstecher, der andere durchs Zielfernrohr. Warum kann der mit dem Feldstecher denn eigentlich nicht die drei Patronenhülsen auflesen? Also das sind also bis heute unheimlich viele
Rätsel. Profis machen das so nicht, es sei denn, sie wollen es so machen.
Exakt. Genau, ne? Also es können entweder sind es wahnsinnige Profis gewesen, die einen auf dumm gemacht haben, oder es waren tatsächlich Dilettanten, die das gemacht haben. Und natürlich hat man, wenn man jetzt hört, Festnahme von Frau Klette und so, dass jetzt, ob da vielleicht doch noch irgendwie Licht drauf fällt, aber meine persönliche Vermutung ist, dass das alles nicht geklärt wird.
Das Interessante ist ja, und ich meine, da sind wir jetzt mittendrin, ne? Genau bei der Frage, wieso dauert das 30 Jahre? Ich habe dieser Tage mit einigen Leuten gesprochen, die sagten, du glaubst doch nicht im Ernst, dass der Verfassungsschutz nicht wusste, wo Daniela Klette wohnt.
Tja, ich kann mir das auch nicht so richtig vorstellen.
Und die dann sagen, auf die Frage, ja okay, wieso sagt man dann den Fahndern nicht, wo die wohnt, dann sagen, naja, also das ist nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes. Der Verfassungsschutz sucht sozusagen die großen Zusammenhänge und was dann Fahndung ist und Festnahme und so weiter, das ist etwas anderes, aber einem Verfassungsschützer geht es schlicht um andere Dinge.
Offensichtlich hat man es nicht eilig gehabt mit der Festnahme von Daniela Klette und erst als über den Podcast der Fall publik gemacht wurde, hat man sich offensichtlich genötigt gesehen, das zu tun.
Ja, es ist also, die Polizei sagt, das war alles anders. Der Podcast kam im Dezember, vergangenen Dezember. Die sagen, wir hatten schon im November den Hinweis von jemandem, der einfach einen anonymen Hinweis gegeben hat. Wir wussten, dass die da ist und so weiter. Ist trotzdem ein merkwürdiger Zufall nach so vielen Jahrzehnten, dass das dann plötzlich ganz parallel passiert, ja, dass die plötzlich auffliegt und dann erfährt man noch etwas anderes, was ich völlig wahnsinnig finde. Garweg ist der andere Name, ja, den man da so hört immer. Komplize, mutmaßlicher Komplize, beteiligt an einigen dieser Raubüberfälle, der in einem Bauwagen lebt, nicht weit von Daniela Klette entfernt, direkt neben dem Bundeskriminalamt, neben dem BKA. 100 Meter und ein paar Bahngleise trennen das BKA von dieser Brache und diesem Bauwagen, in dem der wohnt. Und die konnten sozusagen da drauf gucken. Die haben den gesehen und hätten ihm sogar durchs Fenster schauen können, wenn er nicht, haben die Kollegen von Bild so schön süffisant geschrieben, einen Sonnenschutz montiert hätte, der verhindert hat, dass man direkt durchs Fenster reinguckt.
Alles, alles grotesk wie irre. Im Film, oder? Das sind doch ja, Szenen, wirklich, wie man, ja. Wenn man das im Film sieht, wird man sagen, mach das nicht so, ja, das ist ja unglaubwürdig.
Genau.
Es ist schon alles ausgesprochen verrückt. Also ich würde mich natürlich, weil, wie du siehst, das Thema interessiert mich, ich würde natürlich gern wahnsinnig viel darüber erfahren. Ja. Und dann würde man mit Sicherheit zu dem gegenteiligen Ergebnis von diesem Phantombuch kommen. Also die dritte Generation der RAF gab es definitiv. Die spannende Frage ist sie tatsächlich für all die Morde verantwortlich, die wir mit ihr in Zusammenhang bringen? Steht sie wirklich hinter dem Rohwedder-Mord und steht sie tatsächlich hinter dem Herrhausen-Mord? Das ist damit noch nicht gesagt.
Ich weiß nicht, ob ich die Zahl richtig im Kopf habe. Also dritte Generation, 10 Morde,
ja, genau.
Über die wir reden. 34 Morde gehen insgesamt auf das Konto der RAF. Und Michael Buback, mit dem ich mal ein sehr eindringliches Gespräch darüber hatte, sagt, es kann nicht sein, dass nur einer dieser 34 Morde bis heute vollständig aufgeklärt worden ist. Sein Vater, Siegfried Buback, ist auch von der RAF umgebracht worden. Ja. Und dieses Thema, dieses Schweigen, diese Omerta, ja, so ein mafiöses Schweigen. Wir halten einfach alle den Mund, wir sagen nichts, wir legen keine Zusammenhänge offen und so weiter. Das ist, würde ich sagen, sozusagen das zweite große Verbrechen, das man der RAF anlasten muss, weil das belastet Angehörige bis heute. Auch wenn man den Text von Caroline Ehmke liest, die Patentochter von Alfred Herrhausen, ist ein unglaublicher Text, den sie in der Zeit veröffentlicht hat, vor einiger Zeit. Die Leute wollen wissen, was mit ihren Angehörigen, klar, was mit ihrem Patenonkel, was mit ihren Eltern, mit ihrem Vater und so. Die wollen wissen, was passiert ist. Und mit diesem Gefühl leben diese Menschen seit so langer Zeit, auch der Sohn von Hans-Martin Schleyer im Übrigen und so weiter. Das ist ganz, ganz grauenvoll. Und ich denke oft, dass man diesen Moment der Erlösung, diesen Leuten, die so darunter gelitten haben und deren gesamtes Leben geprägt ist von dieser Geschichte, ja, nichts ohne diese Geschichte, dass man denen diesen Moment der Erlösung nicht gönnt und einfach mal seinem Gewissen an dem Punkt einfach auch mal freien Lauf lässt und sagt, pass auf, sowas sich erleichtert.
Ja, aber was meinst du? Also du stellst dir die Frage, warum die zuständigen Staatsanwaltschaften ihre Ermittlungsergebnisse nicht zur Verfügung stellen?
Ja, das ist das eine. Ich frage mich vor allen Dingen auf der ersten Ebene erstmal, warum diese Leute, die dann auch im Knast sitzen,
warum die Terroristen,
Frau Klette sich anders
die
verhält,
Terroristen das nicht machen.
Warum Daniela Klette oder ob Daniela Klette jetzt spricht, bin ich sehr gespannt.
Ich bin erstmal wahnsinnig neugierig. Also A, werden wir es natürlich nicht erfahren, was sie überhaupt ganz konkret weiß. Ja, Aus hat ja von diesen vielen versprengten Gruppen, ja, die einen dilettantisch, die anderen hochprofessionell. Aber man muss ja sagen, ich meine 10 Morde, ja, die auf das Konto dieser Phantomgeneration gehen, das ist ja sehr, sehr viel. Wenn die jetzt alle anders als die erste Generation gar nicht so viel Kontakt miteinander hatten, ja, wenn die vielleicht auch gar nicht so viel voneinander gewusst haben sollen, was ja so ein bisschen so das Bild ist, was wir davon zeichnen, ist sogar möglich, dass sie gar nicht so viel weiß.
Caroline Emke hat das auch so geschrieben, gibt ein tolles Buch von ihr auch zu dem Thema, ne, Stumme Gewalt, und sagt sie, kaum jemand, der nicht Opfer dieser stummen Gewalt geworden ist. Und ich finde, das trifft es so perfekt. Ne, stumme Gewalt, keiner redet, keiner sagt irgendwas. Da ist diese wahnsinnige Gewalt, aber sie ist ganz leise. Und sie sagt, keiner, der das nicht erlebt hat, kann das verstehen. Allein zu sein mit dieser Stille, in der, Zitat, Fragen verhallen ohne Echo. Da kriegst du Gänsehaut, wenn du so einen Satz hörst. Und dann schreibt sie auch weiter, ich trage das mal kurz vor, Richard, weil es so unter die Haut geht. Ich will keine Reue. Ich möchte, dass mir diese Leute ihre Geschichte erzählen. Und zwar mit allem, was darin für mich schmerzlich sein mag. Das müsste ich dann aushalten. Aber erst dann wird der Mord an meinem Freund, in dem Fall Alfred Herrhausen, vorstellbar. Und erst dann kann die Fantasie aufhören, mich zu quälen. Ich brauche ihre Geschichte, denn es ist auch meine. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Das quält jemanden wie Michael Buback bis heute.
Ja.
Nicht zu wissen, was mit seinem Vater passiert ist. Also was passiert ist,
weiß er. Ja, er weiß das natürlich, dass der Vater erschossen worden ist. Ja. Genau. Ich kann mich übrigens daran sehr gut erinnern. Da waren wir gerade bei meinem Großvater. Ja. Am Abend vorher war das Fußballspiel Dynamo Kiew gegen Borussia Mönchengladbach. Und ich durfte relativ wenig Fernsehen gucken und Fußball eigentlich schon mal gar nicht. Aber bei meinem Opa wurde das geguckt. Und ich war ja seit diesem Tag glühender Dynamo Kiew-Fan, weil die also ganz großartig gespielt haben. Und ich war so in so einer euphorischen Stimmung nach dem Spiel. Und ich weiß, dass dann die Nachrichten kamen. Und dass dann diese Bilder kamen von in Karlsruhe, ne, von dieser Straße und mit den Leichen, die da drauf lagen. Das ist schlimm, also ikonografisch, somit eines der brutalsten Bilder der RAF-Morde, sind diese Bilder vom Mordanschlag oder von der Ermordung von Siegfried Buback. Genau. Und man weiß, dass er vom Motorrad heraus erschossen worden ist. Und man weiß, dass diejenige, die geschossen haben, relativ klein und leicht war. Und Michael Buback hat seinen eigenen Verdacht, wer es gewesen ist, aber
eine Frau,
es ist eine Frau, es ist Verena Becker, das gewesen sein soll, von der es dann auf der anderen Seite wieder heißt, dass sie möglicherweise mit der Staatsanwaltschaft dann zusammengearbeitet hat und dass sie vielleicht deswegen den Namen nicht preisgeben und so weiter. Ich bin nicht mehr tief in der Diskussion drin, aber ich weiß, es ist alles nicht bis zu Ende aufgeklärt.
Genau. Und umgekehrt hier auch, ich meine, dieser Irrweg, den diese Leute da bestritten haben, so ein Leben auch im Untergrund, das habe ich mir auch dieser Tage so überlegt, was das eigentlich heißt. Wenn du zum Beispiel, du musst dann Banküberfälle begehen oder musst dir irgendwie Bargeld besorgen, ja, du hast keine Krankenversicherung, ja, du musst erstmal einen Arzt finden, der bereit ist, Cash anzunehmen. Ich meine, was ist das für eine komische Sache? Du kannst keine Rechnungen schreiben, bist nirgendwo ganz offiziell gemeldet, brauchst einen Vermieter, der irgendwie unter der Hand das alles machen möchte und so weiter. Das heißt, du führst ein Leben, ein mühsames Leben in völliger Illegalität. Das heißt, in gewisser Weise, und ohne dass ich das jetzt sozusagen beschönigen will, aber in gewisser Weise haben auch diese Leute einen Preis dafür bezahlt. Es ist ein lausiges Leben.
Das ist wohl richtig.
Tröstet die nicht, die Opfer zu beklagen haben.
Es ist eine Geschichte, in der es nur Verlierer gibt.
Genau, so ist es richtig
gesagt. Es ist ein politischer Irrsinn gewesen, der sich immer weiter von der Ursprungsmotivation, die schon, haben wir ja gerade drüber gesprochen, moralisch nicht nur bedenklich, sondern falsch war,
Komplett, ja.
Ja, und dann ein Irrweg, der sich immer weiter als Irrweg erwiesen hat und immer weiter herausgestellt hat. Und am Ende bleiben dann die Leute im Bauwagen gegenüber vom BKA oder in der vermüllten Wohnung in Kreuzberg übrig, die dann mit neuen Methoden, mit Hilfe von KI gefunden wurden, über die Terroristen der ersten Generation mit Sicherheit noch nicht nachgedacht haben.
Würdest du sagen, es gibt einen Gewinner an dem Punkt? Robert Wolf, der Historiker, den ich vorhin schon zitiert habe, geht so ein bisschen in die Richtung und sagt, diese Geschichte ist aber wichtig für die Bundesrepublik. Und sie ist deswegen wichtig, weil die Demokratie geprüft wurde und sich als wehrhaft erwiesen hat.
Ja.
Also vielleicht ist die Demokratie an dem Punkt ein Gewinner.
Sie ist vor allen Dingen deswegen ein Gewinner, weil wir es geschafft haben, aus der Hysterie auch wieder rauszukommen. Das muss man, darf man ja auch nicht sagen. Also es war sicherlich, es gibt ja den sehr schönen Begriff, die bleierne Zeit. Mhm. Ja, in ihrer ganzen Doppeldeutigkeit, vom Munitionsblei bis zu der bleiernden Stimmung. Und man darf auch nicht vergessen, und deswegen sagte ich am Anfang, das Ende meiner Kindheit, es war im Grunde genommen ein Schlag, von dem die Linke in Deutschland sich nie mehr erholt hat. Ja, es war, weil die Linken konnten sich im Zuge des Vietnamkrieges für die eigentlichen wahren Guten in der Gesellschaft halten. Ja, gegen die Nazi-Generation am Ruder, darüber haben wir gesprochen. Aber belastet durch den Terrorismus war ja eigentlich Ende der 70er Jahre und dann in den 80er Jahren eigentlich alles Linke kaputt.
Moralisch diskreditiert,
bis auf die Knochen. Und tatsächlich haben die Linken danach in den 80er Jahren erstmal überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt. Mhm. Also man kann sagen, bis Oskar Lafontaine irgendwie die Linkspartei geschmiedet hat, ja, hat die Linke keine Rolle mehr gespielt und heute spielt sie es ja auch nicht mehr. Mhm. Und ich denke, dass das auch eine große Wende in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen ist. Mhm.
Richard, danke dir sehr, dass du mich auf diese Reise durch dein Deutschland der 60er, vor allem 70er und dann auch 80er Jahre mitgenommen hast. Das war sehr, sehr spannend, viel gelernt heute. Danke dir sehr.
Ja, ich danke dir auch sehr, Markus.
Bis bald, ja?
Ja, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.